Du hörst einen Beitrag, den AbonnentInnen von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Brigitte, wir machen ein kleines Quiz. Bist du dabei?
Immer, auf jeden Fall.
Also, erste Frage. Was ist der aktuelle Weltrekord im 5000-Meter-Lauf bei den Männern?
Keine Ahnung.
Fast 13 Minuten, also 12 Minuten 35. Zweite Frage. Wie lange hat man mit der S2 vom Bahnhof Basel SBB bis nach Frenkendorf-Willinsdorf?
13 Minuten.
Richtig. 100 Punkte. Also, ein Punkt. Dritte und letzte Frage. Wie lange dauert ein bekanntes Musikstück von John Cage, wo kein einziger Ton gespielt wird?
13 Minuten.
Nein, das war ein Fall, sorry. 4 Minuten 33 Sekunden.
Immer die Falle.
Und wir reden heute über ein Ereignis, das genau 13 Minuten gedauert hat. Die Urteilsbegründung im Fall von einem Klimaaktivist von Extinction Rebellion. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist, wie immer, die Gerichtsreporterin von der Republik, die Brigitte Hürlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Bei dieser Gerichtsverhandlung hat es einen besonderen Moment gegeben. Es ist etwas Spezielles passiert. Und zwar hat der Beschuldigte angefangen, eine Parabel zu erzählen.
Genau, es geht eigentlich um Titanic. Oder mit anderen Worten, der Klimaaktivist hat die heutige Situation, auch in der Schweiz kann man sagen, in Bezug auf den Klimawandel auf Titanic versetzt. Und er hat den beiden Oberrichterinnen und dem Oberrichter erzählt, dass man sich jetzt müsse auf die Titanic versetzen in Gedanken und hat dann geschildert, wie langsam die Information durchsickert bei den Passagieren, dass es ein Leck gibt im Schiff und dass man damit muss rechnen, dass das untergeht. Und ein paar sehr besorgte Passagiere haben gefunden, aha, da müssen wir informieren und das müssen alle wissen. Und es ist nicht klar, ob das alle wissen und auch alle wissen, wie dringlich die Situation ist. Also haben sie beschlossen, dass sie den Speiseraum, den Esssaal, besetzen an dem Abend, wo sollte ein Candlelight-Dinner stattfinden, wo so die reicheren Leute auf dem Schiff sich zu einem feinen Essen treffen. Haben das gemacht, also die besorgten Schiffspassagiere haben den Speissaal besetzt, haben wollen die Information weitergeben über die dringliche Situation und sind dann aber sehr schnell von Offizier und Matrosen gestoppt worden, sind aus dem Speissaal rausgeschleppt worden und haben sich müssen vor dem Schiffsgericht verantworten. Und das Schiffsgericht hat dann wenig überraschend entschieden, dass das verboten sei, auf so den Speissaal zu besetzen. Und die armen Leute haben jetzt müssen länger aufs Nachtessen warten. Es hat eine Verzögerung gegeben, eine zeitliche Verzögerung. Und darum sind all die, die den Speissaal besetzt haben, verurteilt worden. Und der Schiffsrichter hat dann auch noch gesagt, in dieser Parabel, ja, also schaut, mit eurer Besetzung ist nicht ein Liter Wasser weniger ins Schiff gekommen. Und so sind sie verurteilt worden.
Und der Beschuldigte sagt, er sitzt auf der Titanic und das Zürcher Obergericht ist das Schiffsgericht, wohin?
Ich würde das, das kann man so interpretieren, aber ich glaube, er hat es viel breiter gemeint. Er war ja dort schon in der zweiten Gerichtsinstanz gewesen. Also wir sind am Obergericht, das ist ein Berufungsgericht. Er ist schon mal vom Zürcher Bezirksgericht schuldig gesprochen worden und verurteilt worden. Ich glaube, er hat das so ein bisschen generell wollen aufzeigen, wie die Schweizer Gerichte in der Regel, es gibt Ausnahmen, mit KlimaaktivistInnen umgehen.
Also jetzt haben wir schon recht viel über den Beschuldigten geredet, den Klimaaktivist. Ich glaube, wir müssen jetzt erst noch ein bisschen besser kennenlernen.
Also es handelt sich um einen heute 47-jährigen Mann. Er ist Lehrer und er hat zwei kleine Kinder. Und jetzt werde ich dich gerade sehr enttäuschen müssen und unsere Hörerinnen auch, weil ich darf nicht allzu viel erzählen über den Mann.
Wieso?
Ich tue ihn derart vage umschreiben, weil er ernsthafte Konsequenzen zu befürchten hat in seinem Beruf, wenn das bekannt wird, wenn sein Arbeitgeber erfährt, dass er rechtskräftig schuldig gesprochen wird, dann riskiert er seinen Job. Und wie gesagt, es ist ein Familienvater mit zwei Kindern, der auf ein Einkommen angewiesen ist.
Wo Lehrer ist an einer Schule, wo wir jetzt mal offen haben.
Ja, ich bin da sehr vage. Das ist auch im Text so. Ich sage nicht, aus welchem Kanton das dem ankommt. Und ich sage auch nicht, auf welcher Stufe das er unterrichtet. Weil ich fühle mich verpflichtet, ihn zu schützen. Ich will nicht dazu beitragen, dass er in seinem Privatleben Konsequenzen hat, wenn die Verurteilung bekannt wird. Aber wir können schon an dieser Stelle einwerfen, das ist noch wichtig, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Also es gibt immer noch mindestens eine Instanz innerhalb der Schweiz, wo er das könnte weiterziehen könnte.
Also wir sind mitten im Instanzenweg in der Mitte. Es hat schon Verurteilungen gegeben. Du warst auch im Berufungsprozess gewesen und es wird noch weitergehen, wie du es gerade schon gesagt hast. Aber reden wir doch über das, was das Ganze ausgelöst hat. Das war eine Aktion im Oktober 2021. Eine Aktion von Extinction Rebellion, eine Klimaorganisation, die in verschiedenen Ländern aktiv ist. Ich kann mich noch erinnern, sie haben in Zürich gleich mal klimatfarbig eingefärbt. Was hat die Gruppe hier gemacht?
Ja, die sind für einige Aktionen gestanden, auch in Zürich. Und an dem Oktobertag, wo unser Beschuldigte daran beteiligt war, haben sie mitten in der Innenstadt von Zürich eine wichtige Verkehrsader blockiert. Sie sind dort hingesessen, dort hingestanden, mit Transparent, mit Gegenständen und haben auf die Klimakrise aufmerksam gemacht. Das heisst, auf einer Verkehrsader, die durch Zürich führt, hätte motorisierte Verkehr nicht mehr fliessen können. Und was man sagen kann, bei beiden Aktionen, was noch wichtig ist, Extinction Rebellion hat jedes Mal Behörden vorgewarnt. Sie haben den genauen Ort nicht gewusst, aber sie haben gewusst, an welchem Tag KlimaaktivistInnen werden kommen und werden auf der Straße auf ihr Anliegen aufmerksam machen.
Irgendwo in der Stadt.
Irgendwo in der Stadt. Es ist nicht etwas, was heute am Himmel passiert ist, aber das kann man sagen und das war auch immer Thema am Gericht. Das ist mit sehr drastischen Worten auf die Aktion aufmerksam gemacht worden. Bei dieser Kundgebung, wo wir jetzt davor reden, ist sogar die Rede davon, die Stadt Zürich soll lahmgelegt werden. Und ich denke, das hat sicher zu einer Nervosität geführt in der Stadt Zürich.
Also das haben die AktivistInnen gesagt, die Stadt soll lahmgelegt werden. Wer hat das gesagt?
Das hat die Organisation Extinction Rebellion gesagt.
Und sie haben es dann nachher gemacht bei der Uraniastrasse, das ist dort an der Lima, zwischen dem Zentral und dem Bellevue ungefähr. Dort ist nachher gar nicht mehr gegangen, Brigitte.
Ein paar Stunden lang ist dort nichts mehr gegangen. Aber die Polizei, die ja vorbereitet war auf das Ereignis, hat den Verkehr umgeleitet. Und auf was die AktivistInnen immer sehr Wert gelegt haben, ist, sie sagen ja, also der Veloverkehr und der Fußgängerverkehr und Leute mit Skateboards, die haben schon können noch zirkulieren. Wir haben da nicht den gesamten Verkehr unmöglich gemacht und abgeriegelt. Es stimmt, dass der motorisierte Verkehr zeitweise nicht mehr können fliessen. Und sie möchten aber für die lange Dauer von der Blockade auch die Polizei verantwortlich. Weil irgendwann hat die Polizei das Gebiet abgeriegelt und hat dann wirklich zugemacht und hat auch die AktivistInnen, die man dort angetroffen hat, festgenommen und kontrolliert. Und ich habe das immer wieder gehört an diesen Gerichtsprozess, dass AktivistInnen sagen, ja, also wir haben ja gar nicht mehr weg können, wir sind ja eingekesselt gewesen. Und sie haben das immer als ungerecht empfunden, dass man ihnen eine gewisse Dauer von Blockaden vorwirft, strafrechtlich, obwohl sie ja dort nicht mehr weg haben können, weil Polizei alles zugemacht hat. Das war dann immer auch ein Thema gewesen. Sind sie jetzt 15 Minuten auf der Strasse gewesen oder 5 Minuten oder 2 Stunden? Und das hat eben einen grossen Einfluss darauf, erstens, ob sie bestraft werden und zweitens, wie hart sie bestraft werden.
Wie ist denn konkret jetzt in dem Fall an der Uraniastrasse? Wie lange sind sie dort gesessen, bis die Polizei kam?
Also die Polizei war von Anfang an präsent, hat es aber so rund 2 Stunden lang haben sie zugeschaut und haben das geduldet und haben die Kundgebung laufen lassen. Und dann irgendwann kommt eine Abmahnung, dann werden die Kundgebungsteilnehmerinnen darauf aufmerksam gemacht, so, jetzt müsst ihr das Gebiet verlassen, die Strasse wieder freigeben, sonst kommt es zu Verhaftungen und man wird die Personalien aufnehmen.
Und jetzt mit drin war auch der Lehrer, der jetzt vor Gericht steht. Was hat er gemacht?
Der hatte ein Transparent in der Hand und er ist auf der Straße gestanden. Er war Teil von dieser Kundgebung. Zudem ist er immer gestanden.
Er ist dort hingeschaut. Man muss vielleicht noch schnell sagen, das ist eine andere Organisation, die sich dann einmal noch festgeklebt hat. Das hat er nicht gemacht in dem
Nein.
Fall.
Er ist gesessen, aber er ist auch gestanden. Also er hat, hat mitgeholfen, ein Transparent in die Höhe zu haben. Also er war auf der Strasse, er war Teil von dieser Gruppe von Menschen, die verhindert hat, dass der motorisierte Verkehr fliessen kann.
Und dann kommt die Polizei?
Dann kommt die Polizei, nimmt ihn fest, nimmt seine Personalien auf. Er ist in Haft gekommen, weniger lang als viele andere AktivistInnen in Zürich. Das war auch ein riesiges Thema bei einigen Gerichtsprozessen, dass in der Regel sind die StrassenblockiererInnen bis zu 2 Tage in Haft gekommen, was ein Oberrichter schon als unverhältnismäßig und unangebracht bezeichnet hat. Der Lehrer hat Glück gehabt. Er ist nur, ja, für ein Schlusszeichen, ein Tag in Haft gsi und hat dann nachher einen Strafbefehl bekommen, den er nicht akzeptiert hat. Darum ist dann zu diesen Gerichtsverfahren gekommen.
Okay, aber doch auch noch ein Tag hinter Gitter.
Ja, man muss sagen, dass Behörden wirklich unzimperlich umgegangen sind mit diesen KlimaaktivistInnen. Das hat auch international zu Kritik geführt, zu Rügen. Es hat einen Brief gegeben von 5 UNO-SonderberichterstatterInnen, die sich besorgt gezeigt haben, wie man in der Schweiz strafrechtlich mit KlimaaktivistInnen umgeht. Aber von dem haben jetzt die 2 Richterinnen und der Richter nichts wissen. Also die sind generell sehr strikt gsi. Die haben gesagt, schauen Sie, Herr Beschuldigte, die Lehrer, die von Ihnen gesessen ist, wir müssen anschauen, was haben Sie gemacht haben. Haben Sie den Verkehr blockiert? Nur das müssen wir prüfen und alles andere nicht.
Was ist denn der konkrete Straftatbestand? Also es war eine unbewilligte Demonstration, nehme ich an, und Sie haben den Verkehr blockiert. Wie sagt man dem auf Juristendeutsch?
Ja, das ist ganz simpel. Das war eigentlich kein Thema gewesen. Dem Lehrer ist einzig und allein Nötigung vorgeworfen worden. Und Nötigung heisst, dass er mit seinem Handeln dazu beigetragen hat, dass der motorisierte Verkehr nicht fließt, dass einzelne Automobilistinnen und Automobilisten nicht haben können zur gewünschten Zeit am gewünschten Ort weiterfahren. Das war der Vorwurf gewesen.
Und wegen dem ist er auch jetzt schon einmal verurteilt worden, wegen Nötigung. Und er hat das aber nicht akzeptiert. Was ist denn seine Begründung?
Er tut auf sehr vielen Ebenen begründen. Also es hat auch unter anderem, es sind gar keine Nötigungsopfer bekannt. Das finde ich immer einen interessanten Hinweis, aber das hat jetzt bis jetzt noch nie das Gericht anerkannt. Aber er sagt, die Polizei ist nie gefragt bei diesen AutomobilistInnen, die vielleicht haben müssen ein bisschen im Stau stehen und Umweg machen, haben sie sich genötigt gefühlt. Also es gibt keine konkreten Nötigungsopfer. Und was sie aber auch ständig geltend machen, sind quasi übergesetzliche Rechtfertigungsgründe. Sie sagen, wir müssen die Leute aufrütteln. Es ist unsere Aufgabe, die Menschen auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und auf die schlimme, akute Situation, in der wir uns befinden, was auch immer ein Thema ist, ist Notstand. Sie sagen, die Menschheit und auch die Schweiz befinden sich in einem Notstand. Und darum müssen wir so handeln. Es geht um unser Leben und es geht um das Leben von allen anderen Menschen. Das sind jetzt nur so ein paar wenige Argumente, die man hört von den KlimaaktivistInnen, die sie vor Gericht vorbringen, um zu sagen, und aus diesen Gründen müsst ihr uns freisprechen.
Gleich können sie es aber ja wahrscheinlich auch ein bisschen in Kauf genommen, dass sie juristisch verfolgt werden. Also die Demonstration, sie haben es zwar gemolden, aber es ist keine angemoldene Demonstration gewesen, die es ja auch schon gegeben hat.
Ja, ich bin nicht so sicher, ob das stimmt. Dein Verdacht, ich habe das noch nie erlebt bis jetzt, dass Klimaaktivistin vor Gericht gestanden ist und gesagt hätte, ja, dann verurteilen sie mich halt. Was man nicht vergessen ist, es sind ja Unmengen von Strafbefehlen ausgefällt worden und längst nicht jeder Mensch, der einen Strafbefehl bekommt, hat auch angefochten. Also da kann man vielleicht sagen, in den Fällen, wo jemand einen Strafbefehl akzeptiert hat, die haben das in Kauf genommen und die akzeptieren das. Aber die Männer und Frauen, die sehr bewusst und mit klaren Gedanken sich auf die Strasse gesetzt haben, die kämpfen auch dafür, dass das anerkannt wird, was sie machen. Dass auch den Mut, den es braucht, um auf die Strasse zu sitzen, mit in Zürich. Ich hätte den Mut nicht, ehrlich gesagt. Und was man alles riskiert im privaten Leben, wenn man sich an so einer Aktion beteiligt. Ich glaube, ihnen ist es auch darum gegangen, das aufzuzeigen. Und die ist vielleicht ein halbes Dutzend oder mehr Frauen und Männer, die ich jetzt an diesen Strafprozessen erlebt habe, die haben schon damit gerechnet, dass man sie freispricht. Weil sie finden, sie haben gute Argumente A, warum sie das gemacht haben und B, warum das strafrechtlich auch möglich ist. Und vielleicht noch ein letztes Wort. Du hast jetzt ein paar Mal betont, das war ja eine illegale Kundgebung oder es ist keine Bewilligung vorgelegen. Da gibt es eine klare Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die sagt, das muss eine Demokratie aushalten. Also eine gewisse Störung, wenn es Kundgebungen gibt, friedliche Kundgebung, die auf ein wichtiges Anliegen aufmerksam gemacht wird, das muss eine Gesellschaft in Kauf nehmen. Und dann stellt sich halt für den Strafrichter noch die Frage, ja, wie lange muss man so eine Störung in Kauf nehmen? Und dann gibt es irgendwann ein Mass, das das überschreitet. Aber die klare Rechtsprechung aus Straßburg, die gilt auch für die Schweiz.
Sagen denn die Strafverfolgungsbehörde in diesem Fall auch, es sei nicht friedlich gewesen und darum Nötigung? Oder hat das keinen Zusammenhang?
Nein, das sagen sie nicht. Was sie vor allem sagen, und es ist wichtig, dass man auch diese Argumente kennt von den Staatsanwältinnen, sie betonen in erster Linie, dass man genau die gleiche Kundgebung ja auch könnte in einem Park abhalten oder einfach irgendjemand außerhalb dieser Strasse sagt, das ist nicht einfach nur ein Nebeneffekt von eurer Aktion, dass die Strasse blockiert wurde. Das ist im Zentrum gestanden. Eures Ziel war, eine Strasse zu blockieren. Und sie betonen auch, dass sie nicht Schuldsprüche verlangen, weil jetzt keine Bewilligung vorgelegt ist, sondern sie sagt einfach, ihr habt Wellen. Andere Menschen nötigen. Das ist klar Nötigung, das sagt das Bundesgericht und wir halten uns an die Rechtsprechung. Und eure Freiheit hört dort auf, wo es um die Freiheit der anderen geht. Sprich, das ist dann in dem Fall, wäre das die Automobilistinnen.
Das heisst, das Gericht hat am Schluss die Aufgabe gehabt, zum Abwägen. Man hat auf der einen Seite die blockierte Strasse und man hat auf der anderen Seite AktivistInnen, die sagen, es herrscht ein Notstand, wir müssen die Botschaft verbreiten. Wie haben sie entschieden, das Gericht?
Ja, wenig überraschend, muss man sagen. Wobei ich doch auch Freisprüche erlebt habe. Aber der Lehrer jetzt, wir sind immer noch bei dem 47-jährigen Lehrer, der ist tatsächlich schuldig gesprochen worden wegen Nötigung und hat eine bedingte Geldstrafe bekommen von 15 Tagessätzen an 90 Franken. Das tönt lächerlich, das ist eine kleine Strafe. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn der Schuldspruch rechtskräftig wird, dann ist der Mann vorbestraft und das hat Konsequenzen für sein Leben.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso das was nicht einfach akzeptiert. Und aus ideologischen Gründen?
Nein, also wenn ich jetzt an ihn denke, wie ich ihn kennengelernt habe, ist wirklich ein sehr reflektierter, akademischer Mensch. Der ist auf die Strasse gegangen, weil er sich Sorgen macht und weil er die Untätigkeit der Schweizer Behörden nicht mehr aushalten. Und ich habe auch gemerkt in seinen Voten im Gerichtssaal oder außerhalb des Gerichtssaals, dass er immer an seine Kinder denkt. Er hat zwei kleine Kinder. Und er stellt sich vor, was mit denen passiert, was die erwartet in den nächsten paar Jahrzehnten. Und ich glaube, er will nicht die Schuld auf sich laden, dass er irgendwann seinem Kind muss sagen, er hat zu wenig gemacht. Das habe ich bei ihm jetzt ganz deutlich rausgespürt. Und das ist nicht einfach ein Gesetzesbrecher oder ein Krimineller, weil er Freude hat daran. Er ist einige Risiken eingegangen für das, was er gemacht hat.
Das Gericht hat das Urteil begründet, knapp, in den erwähnten 13 Minuten. Wie haben Sie es begründet? Und kannst du es kürzer machen als 13 Minuten?
Ich brauche keine 13 Minuten. Und ich muss aber zur Ehrrettung von dem Gericht noch sagen, das war eine mündliche Urteilseröffnung und die ist immer kurz und knapp. Und das hat der Gerichtsvorsitzende die hat das auch betont. Also all die wesentlichen Argumente können wir dann im schriftlich begründeten Urteil lesen. Aber wenn ich einfach ein paar Stichworte noch erwähnen kann aus dieser mündlichen Urteilsbegründung, das war eben die Blockade von der Strasse, das war nicht ein Nebeneffekt, sondern ein Hauptziel der Aktion. Und es sei durch die Verurteilung werde weder die Meinungsäußerungsfreiheit noch die Versammlungsfreiheit tangiert. Und man hätte die Aktion noch einmal anders durchführen können. Und es liege auch kein Notstand vor. Also eigentlich all das, was die Staatsanwaltschaft immer sagt in diesen KlimaaktivistInnen-Fällen, hat das Obergericht angenommen und damit den Schuldspruch begründet.
Das Jahr im Frühling hat ja noch ein anderes Klimaurteil für Schlagzeilen gesorgt, international. Und zwar hat im April der Verein Klimaseniorinnen gegen die Schweiz gewonnen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Du beobachtest regelmässig Fälle von KlimaaktivistInnen. Hat das Urteil etwas ausgelöst von dem Gericht?
Also bis jetzt nicht. Also ich sehe nicht, dass das Strafgericht irgendwie Bezug nimmt auf das Urteil aus Straßburg. Was ich ein bisschen bitter finde, das muss ich sagen, weil alle KlimaaktivistInnen, die sich auf die Strasse gesetzt haben oder das vielleicht auch in Zukunft noch tun, die sagen denke ich, genau das, was jetzt die 17 Richterinnen und Richter in Straßburg festgestellt haben, nämlich, dass die Schweizer Regierung zu wenig macht, dass zu wenig unternommen wird, um die Ziele, die sich die Schweiz selber gesetzt hat, zu erreichen. Und das höre ich jetzt schon seit Monaten und Jahren aus den Sälen an den Strafprozess in der Schweiz. Das ist genau das, was KlimaaktivistInnen sagen. Und sie müssen in Kauf nehmen, dass sie trotzdem verurteilt werden. Aber mit dem Entscheid vom Menschenrechtsgerichtshof sind sie in ihrer Argumentation eigentlich klipp und klar gestärkt worden.
Und konkret merkt man es aber nicht so, auch nicht in dem Fall von unserem Lehrer, den wir besprochen haben.
Es war absolut kein Thema gewesen. Wie gesagt, die StrafrichterInnen sagen dann gerne, schauen Sie, wir müssen prüfen, was damals in diesen paar Stunden auf der Strasse in Zürich passiert ist und alles andere schauen wir nicht an. Ein bisschen salopp gesagt, aber es geht in diese Richtung.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Danke vielmals, dass du uns davon erzählt hast, Brigitte.
Danke dir, Boas.
Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann erzählen Sie doch anderen davon. Das würde uns sehr freuen und uns helfen, um bekannter zu werden. Oder sagen Sie uns Ihre Meinung über die Nummer, die in der Beschreibung steht. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Mein Name ist Boas Roux. Mich würde es freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.